ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Super Tuesday in den USA. Demokraten und Republikaner auf Stimmenfang.
Joe Biden würde gerne Präsident der Vereinigten Staaten bleiben. Ob ihm das gelingen kann, zeigt sich erst im November, wenn die Amerikaner dann zur Wahl gehen. In den Umfragen allerdings liegt Biden aktuell doch recht deutlich hinter seinem Widersacher Donald Trump. Dass Trump für die Republikaner ins Rennen geht, das ist so gut wie sicher, auch wenn heute am sogenannten Super Tuesday viele Bundesstaaten ihre Vorwahlen erst noch abhalten. Es sind mehr als ein Dutzend. Wir schauen auf die Ausgangslage mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Ralf Borchert. Der Super Tuesday ist ja eine Art Stimmungstest für die Präsidentschaftsbewerber. Fangen wir mal mit den Amtsinhaber an. Ich wollte von Ralf Borchert wissen, wie groß ist aktuell der Rückhalt für Joe Biden in seiner Partei, aber auch in der Bevölkerung?
Selbst in der eigenen demokratischen Partei gibt es viel Skepsis, vor allem was das Alter von Joe Biden betrifft. Und auch die jüngste Umfrage, die New York Times hat sie veröffentlicht am Wochenende, zeigt, dass fast 3/4 der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, das Land entwickelt sich eher in die falsche Richtung. Also es ist keine gute Stimmungslage für Joe Biden, auf die Gesamtbevölkerung bezogen sowieso und auch in seiner eigenen Partei viel Skepsis. Er muss noch viel Arbeit leisten, um die eigene Basis an die Urnen zu bringen Anfang November, am 5. November am Wahltag, und um vor allem auch die Wechselwähler, die mal so wählen und die oft entscheiden in den wenigen Swing States, auf die es am Ende ankommt, für sich entscheiden zu lassen.
Eigentlich heißt es ja immer, es komme im Wahljahr vor allem auch auf die Lage der Wirtschaft an. So schlecht läuft die amerikanische Wirtschaft ja gar nicht, trotz auch noch immer recht spürbarer Inflation. Was bleibt denn Joe Biden als Bewerber noch, um aus diesem Umfragetief wieder rauszukommen?
Ja, es ist wirklich erstaunlich. Die Wirtschaftsdaten sind objektiv gesehen eigentlich sehr gut. Aber das kommt nicht an bei den Wählerinnen und Wählern. Viele haben immer noch den Eindruck, vor 4 Jahren unter der Präsidentschaft von Donald Trump, da hat es Benzin weniger gekostet, die Lebensmittel weniger gekostet. Das ist auch objektiv richtig, aber dann kam eben die Pandemie, es kam die Inflation. Joe Biden hofft darauf, dass diese positiven Wirtschaftsdaten, die objektiven, sozusagen noch ins Bewusstsein einsickern der Bevölkerung. Und das wird aus aktuelleren Interviews von Biden deutlich, er setzt doch auf das Thema Demokratie. Er setzt auf eine Grundsatzentscheidung wie vor 4 Jahren, dass die meisten eben doch sagen, erinnern wir uns an den 6. Januar 21, Sturm aufs Kapitol, mit Donald Trump ist die Demokratie in diesem Land in Gefahr. Ich glaube, das wird eines der zentralen Themen sein, das Persönlichkeitsargument, von dem er hofft, dass es ihm am Ende, wie beim letzten Mal, dann knapp über die Ziellinie bringt gegenüber Trump.
Schauen wir mal näher auf die Seite der Republikaner. Donald Trump hat zuletzt in allen US-Bundesstaaten die Vorwahl gewonnen. Eine kleine Ausnahme gab es im liberalen Hauptstadtbezirk, dem District of Columbia, hat da seine Kontrahentin Nikki Haley die Nase vorn gehabt. Wie sicher ist es denn, dass Trump als Kandidat der Republikaner aus dieser Vorwahl hervorgehen wird?
Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Es wäre schon eine Sensation, wenn Nikki Haley am heutigen Super Tuesday auch nur einen der 15 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wird, innerparteilich gewinnen würde. Trump ist klarer Favorit in allen 15 Bundesstaaten und es ist sehr wahrscheinlich, dass ihm am Ende dieses Super Tuesday, wenn wir morgen Ergebnisse haben, es kaum noch zu nehmen sein wird, die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Die Frage dann eher, kann Haley noch im Rennen bleiben mit einer Art Achtungserfolg oder muss sie das Handtuch werfen, auch weil ihr etwa die Geldgeber nun finanziell den Stecker ziehen, sie nicht mehr unterstützen wollen.
Ein Dauerthema auf dem Weg zu einer möglichen zweiten Amtszeit, das sind ja auch die Gerichtsverfahren gegen Trump. Das oberste US-Gericht, das Supreme Court, hat gestern entschieden, Trump darf auch im Bundesstaat Colorado an der Vorwahl teilnehmen. Seine Gegner hatten ja versucht, das in diesem und auch in anderen Bundesstaaten zu verhindern. Ist das ein Sinnbild dafür, dass Trump auch gerichtlich bis zum Wahltag nicht mehr allzu viel zu befürchten hat?
Ja, er hat auch eher vor den Gerichten, und es sah ja sehr bedrohlich aus, mit 4 Strafverfahren, er hat eher einen Lauf. Jetzt die Entscheidung am Tag vor dem Super Tuesday, auch in Colorado, in anderen Staaten, er muss auf dem Stimmzettel bleiben, er bleibt auf dem Stimmzettel. In anderen, vor allem im großen Strafverfahren hier in Washington, da geht es auch um den 6. Januar 21, eine Verzögerung zumindest, die es unwahrscheinlich macht, dass es noch ein Urteil gibt gegen Trump vor der Wahl. Also es sieht so aus unter dem Strich, wenn man das einschätzt, dass gerichtlich ihm hier keine Hindernisse mehr in den Weg gelegt werden und dass, wenn Trump zu schlagen ist, das an der Wahlurne durch die Wahlbürgerinnen und Bürger der Fall sein muss und das nicht von den Gerichten sozusagen vorher entschieden wird.
Biden gegen Trump. Dieses Duell hatten wir schon mal. Und dass es bei den Wahlen in den USA Anfang November wieder zu diesem Duell kommt, das ist ziemlich sicher. Der heutige Super Tuesday, an dem in 15 Bundesstaaten Vorwahlen stattfinden, könnte ein nächster Schritt in diese Richtung sein. Gewinnen könnte am Ende derjenige, der es schafft, auch junge Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen, denn die machen einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung aus. Wirklich begeistert sind sie vom aktuellen Wahlkampf, aber nicht, hat unsere Korrespondentin Isabel Karras erfahren.
Die 26-jährige Kirsten aus Osceola in Arkansas fasst es so zusammen.
I think Joe Biden's too old and I think Donald Trump's too arrogant.
Präsident Joe Biden ist ihr zu alt, sein Herausforderer Donald Trump zu arrogant. Dabei gehört ausgerechnet Kirsten zu den jungen Menschen, die sowohl Biden als auch Trump unbedingt von sich überzeugen wollen. Ihre Generation, die Gen Z, umfasst in den USA mittlerweile rund 40 Millionen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren. Der Frust über das Duell Biden gegen Trump ist auch bei vielen von ihnen zu merken. Generell gilt für diese Gruppe aber, die politischen Themen sind hier wichtiger als die Kandidaten.
What we know from research is that young people
Die Forschung zeigt, junge Menschen wollen von den Kandidaten vor allem hören, wie diese ihre Prioritäten unterstützen werden, sagt Kei Kawashima Ginsburg im Radiosender NPR. An der Tufts University in der Nähe von Boston hat sie untersucht, was genau junge Wählerinnen und Wähler antreibt. In der Regel sind es ihre persönlichen Erfahrungen, wie bei der 20-jährigen Monia, der Zustand ihrer Uni.
I feel like they really care more about the white schools. They don't give us anything. The Wi-Fi is bad. Dormitories look awful.
Monia studiert an der South Carolina State University, einer traditionell afroamerikanischen Uni. Schlechtes WLAN und runtergekommene Schlafsäle geben ihr das Gefühl, für Unis mit hauptsächlich weißen Studierenden wird mehr Geld ausgegeben. Auch der 21-jährige Matt ist auf einem Campus unterwegs. Er lebt als Student in Washington D.C. und macht sich vor allem Gedanken über die Gesundheitsversorgung in den USA.
The most important is like the healthcare. I think there is more that could be done, but I don't think it's that simple.
Eine gesetzliche Krankenversicherung gibt es nicht. Aus Matts Sicht könnte da mehr getan werden, auch wenn er denkt, dass das nicht so einfach ist. Wählen will er im November auf jeden Fall. Nur welche Partei? Das ist noch offen. Die 27-jährige Claudia trifft ihre Wahlentscheidung vor allem rund um das Thema Migration. Sie arbeitet als Krankenschwester in Washington und wünscht sich strengere Grenzkontrollen.
I am for a very tight border control.
Dieser für sie beängstigenden Zeit sollte Sicherheit am wichtigsten sein, meint Claudia. Es gehe zwar nicht darum, niemanden in die USA zu lassen, aber wer kommt, sollte vorher vernünftig kontrolliert werden. Durchsetzen kann das aus ihrer Sicht nur Donald Trump, auch wenn sie mit ihm nur auf politischer Ebene übereinstimme.
I like Donald Trump as a political candidate, but I do not like his character and I would not want to be his friend, but I think that he's a good leader.
Seinen Charakter mag ich nicht und ich würde auch nicht gern mit ihm befreundet sein, sagt Claudia. Aber als politischen Leader findet sie Trump gut. Für Lynette aus Florida ist wiederum ein Thema am wichtigsten, das Trump regelmäßig herunterspielt. Die Gefahren durch den Klimawandel. Doch auch Biden und die Demokraten haben laut der 23-Jährigen bisher nicht genug dagegen getan.
I think there's not enough done because of all the lobbying that's being done from Big Oil, but I think that if we really trust the scientists, trust the data, then maybe at some point we can head toward a greener future.
Die Lobbyarbeit der Ölkonzerne sei ein Problem, meint Lynette. Nur wenn wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und den Daten wirklich vertrauen, könnten wir für eine grünere Zukunft sorgen. Ob sie wählen geht, weiß Lynette trotzdem noch nicht. Die politische Stimmung im Land ist ihr zu aufgeheizt.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Es ist kein ganz normaler Dienstag in den Vereinigten Staaten. Das Land der Superlative macht sich da bereit für den Super Tuesday und der wird so genannt, weil dieser Tag in der Vergangenheit häufig eine Vorentscheidung gebracht hat, wenn es um die Frage geht, wer sich für die Parteien durchsetzen kann im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Und das ist so, weil heute besonders viele Bundesstaaten Vorwahlen abhalten. Es sind mehr als ein Dutzend der insgesamt 50 Staaten. Die Ausgangslage ist klar. Joe Biden dürfte für die Demokraten wieder antreten. Er will Präsident bleiben. und ein anderer aller Voraussicht nach sein Gegenkandidat will es wieder werden. Donald Trump gilt als Bewerber der Republikaner so gut wie gesetzt. Und das heißt, Trump hat Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen mit Erfolg abgewehrt. Über den Rückhalt in der Partei und den Zustand der Republikaner habe ich mit der Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt gesprochen. Sie hat sich mit der Geschichte der Republikaner beschäftigt und gerade das Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Brandstifter, wie Extremisten die Republikanische Partei übernahmen. Viele sprechen ja davon, dass Trump die Republikaner gekapert hat für seine Zwecke. Ich wollte wissen, wie sehen Sie das aus der Historie heraus? Steckte diese Trump-DNA vielleicht schon immer auch ein Stück weit in dieser Partei?
Nicht unbedingt in der Partei, würde ich sagen, sondern eher im amerikanischen Konservatismus, der zumindest in Teilen von Beginn an antidemokratische Elemente und Ideologieteile vertreten hat. Und ich glaube, es ist wichtig, um die heutige Situation zu verstehen, zu wissen, dass die moderne Republikanische Partei heute zwar fest in der Hand ist von ultrakonservativen und von rechtsextremen und rechtsextremen Akteuren, das war aber bei weitem nicht immer so. Das heißt, im letzten Jahrhundert gab es in der Partei erbitterte Kämpfe zwischen moderaten Kräften und ultrakonservativen Stimmen. Das heißt, erst im Laufe des letzten Jahrhunderts haben diese rechten Stimmen die Republikanische Partei übernommen. Und Donald Trump ist, glaube ich, daher eher ein Symptom als die Ursache. Die Ursache geht, wie gesagt, zurück auf die Anfänge des amerikanischen Konservatismus.
Wo sind denn diese moderaten Kräfte geblieben? Gibt es diese Stimmen noch in der Partei heute?
Also zumindest nicht in Parteipositionen, wo sie wirklich was zu sagen hätten. Es gibt einzelne, ja, ich sag jetzt mal Sonderfälle, also ein Mitt Romney würde einem beispielsweise einfallen, der muss aber jetzt auch nicht so bald zur Wiederwahl sich aufstellen lassen und ist nochmal so eine Art lokale Besonderheit. Insgesamt muss man sagen, das zeigen ja auch die Beispiele von Politikern wie Liz Cheney oder Adam Kinzinger, die ja nach wie vor sehr, sehr konservativ sind, aber trotzdem für diese Republikanische Partei ja zu liberal, weil sie eben gesagt haben, naja, die Wahl 2020 hat Joe Biden rechtmäßig gewonnen und der Sturm aufs Kapitol ist schlecht und sollte sich nicht wiederholen. Und damit hat man in dieser Partei heute keine Zukunft mehr. Liz Cheney hat ihre parteiinternen Vorwahlen verloren. Adam Kinzinger hätte sie verloren, ist gar nicht mehr erst nochmal angetreten zur Wiederwahl. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, ja, wo die Temperatur in dieser Partei quasi ist. Und ich glaube, man muss sich von der Hoffnung verabschieden. Es gibt im Englischen so eine Formulierung, the fever breaks, also dass sich das Fieber in Anführungszeichen wieder senkt. Das scheint der Normalzustand der Partei zu sein.
Sie sprechen den Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar an. Das ist ja eine Geschichte, die viele, viele Menschen absolut entsetzt hat und die auch mit diesem Narrativ zusammenhängt. Donald Trump sei der Wahlsieg gestohlen worden. Es ist ja belegt, dass all das Unsinn ist, aber viele Republikaner glauben weiter fest an dieses Narrativ. Hat der Sturm auf das Kapitol Trump am Ende sogar geholfen?
Ja, ich weiß nicht, ob er ihm wirklich geholfen hat, aber ich glaube, es war auf jeden Fall, wenn wir uns anschauen, wie heute damit umgegangen wird und welchen Stellenwert dieser Sturm aufs Kapitol heute in der Erzählung, die in der Republikanischen Partei und an der Basis verbreitet ist, welchen Stellenwert der einnimmt, dann zeigt es auf jeden Fall, dass Trump die Partei fest in der Hand hat. Also man sieht ja beispielsweise auf einigen seiner Veranstaltungen, dass sich da fast so eine Art eigene Liturgie entwickelt hat. Er spricht von denjenigen, die verhaftet wurden, nachdem sie ins Kapitol eingedrungen waren, als politischen Gefangenen, von Märtyrern. Also das hat teilweise schon wirklich mythische Züge angenommen. Und direkt nachdem republikanische Größen wie Mitch McConnell oder damals noch Speaker des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy sich ja um 180 Grad wieder gedreht hatten, nachdem sie Trump zuerst für seine Rolle am 6. Januar kritisiert haben, hatten ja einige Historikerinnen und Historiker schon gewarnt, dass wir wahrscheinlich eine Umdeutung der Ereignisse des 6. Januars innerhalb der Republikanischen Partei sehen werden. Mhm. Und das scheint genau das zu sein, was jetzt gerade passiert.
Heute in genau 8 Monaten stehen dann die Präsidentschaftswahlen in den USA an. Es ist also noch ein bisschen Weg bis dahin. Viele aber befürchten ja, dass Trump, wenn er denn gewinnt, in Richtung einer autoritären Herrschaft gehen könnte. Wie ist denn Ihr Eindruck? Was wird denn aus den USA? Sollte Donald Trump tatsächlich wieder Präsident des Landes werden?
So, Vorhersagen sind natürlich immer schwierig zu treffen, aber wir haben starke Indikatoren dafür, dass eine zweite Präsidentschaft, eine zweite Amtszeit von Donald Trump nicht mit der ersten vergleichbar wäre, die ja auch schon desaströse Auswirkungen hatte. Und das wissen wir, weil beispielsweise Organisationen wie die Konservative Heritage Foundation, eine der wichtigsten konservativen Thinktanks, uns eine Art ja, Gebrauchsanleitung schon vorgelegt haben. Es ist ein knapp 1000-seitiges Dokument namens Project 2025, Mandate for Leadership, das als eine Art Blaupause, und zwar nicht nur für eine Trump-geführte Regierung, sondern für jede nächste republikanische Regierung dienen soll, dass sie den massiven Ausbau von Exekutivgewalt vor, den Abbau des administrativen Staates, gleichzeitig aber den Einsatz einzelner Teile des Staates, einzelner Behörden gegen die politischen Gegner. Trump selbst spricht von Massendeportationen und davon, dass er Diktator für einen Tag sein will. Also das lässt alles nichts Gutes erhoffen, und wir müssen befürchten, dass die amerikanische Demokratie tatsächlich, das ist auch unter den meisten Historikern der amerikanischen Rechten in den USA selber aktueller Konsens, dass die amerikanische Demokratie eine zweite Trump-Präsidentschaft nicht überstehen würde.
Donald Trump will wieder einziehen ins Weiße Haus. Die Wohnräume und das Oval Office kennt er ja schon, und vieles deutet darauf hin, dass es auch was werden könnte mit der Rückkehr nach Washington. Ja, und derzeit läuft alles rund für den früheren Präsidenten, für Donald Trump. In den Umfragen liegt er deutlich vor dem amtierenden Präsidenten, und das ist Joe Biden von den Demokraten. Heute am Super Tuesday wird in 15 von 50 US-Bundesstaaten gewählt. Heißt, es könnte der Schlussstein sein auf dem Weg zur Trumps erneuter Kandidatur, auf dem Weg zur Krönung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Katrin Brandt berichtet.
Mitch McConnell ist gerade 82 geworden, aber das war nicht der wichtigste Grund für ihn, seinen Rückzug anzukündigen.
Glauben Sie mir, ich kenne die Politik innerhalb meiner Partei zu diesem Zeitpunkt. Ich habe viele Fehler. Politik falsch zu verstehen, gehört nicht dazu.
Sagte der Chef der Republikaner im Senat vorige Woche. Was McConnell ganz richtig versteht, sind die Signale, dass er in dieser Partei und in diesem Job keinen Rückhalt mehr hat. Jahrzehntelang hat McConnell im Senat erfolgreich die Strippen gezogen, aber er hat auch immer wieder Donald Trump die Stirn geboten, zuletzt als unermüdlicher Unterstützer der Ukraine. Kein Gewinnerthema bei den Republikanern.
Mitch McConnell
ist ein Verlierer, gehörte, wie hier im Sender NPR, noch zu den freundlicheren Kommentaren Trumps, der sich nun daran machen wird, den Nachfolger zu bestimmen. Es wird alles klappen, wir werden am Ende einen großartigen Vorsitzenden haben, sagte er vorige Woche in Texas. Mit einem loyalen Fraktionschef im Senat könnte Trump direkt in den Kongress hineinregieren, denn der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Mike Johnson, hat seine Unterstützung bereits versichert, aus ganzem Herzen, im Sender MSNBC. Auch die Partei selbst wird diese Woche auf Linie gezogen.
The chair will now call this meeting to order.
Ronna McDaniel, die Parteichefin, muss gehen. Von Donald Trump vor 8 Jahren eingesetzt und gerade erst wiedergewählt, ist sie nun in Ungnade gefallen. McDaniel fand, dass Fernsehdebatten während der Vorwahlen wichtig seien. Trump fand das nicht.
I think she did okay initially in the RNC. I would say right now there'll probably be some changes made.
Am Anfang habe sie das ganz gut gemacht. Jetzt werde es wohl ein paar Veränderungen geben, sagte Trump bei Fox News. Nun soll Schwiegertochter Lara Trump die loyale Co-Vorsitzende der Partei werden. Und auch Wahlkampfmanager Chris LaCivita wird in der Parteispitze installiert, damit beide Organisationen verschmelzen können. Noch bevor Trump überhaupt offiziell nominiert ist. Das sei ein massiver Griff nach der Macht, meint Nikki Haley, die letzte verbliebene Gegenkandidatin. Die Partei werde nun Donald Trumps Laufstall.
The Republican Party is now becoming Donald Trump's plaything.
Für Haley könnten die Vorwahlen heute zu Ende gehen. Wenn in den 15 Bundesstaaten gewählt worden ist, dürfte Trump fast alle Stimmen zusammen haben, um beim Parteitag als Präsidentschaftskandidat nominiert zu werden. Haleys Ausstieg wäre ein weiterer Triumph. Und auch vor Gericht läuft es außerordentlich gut für Trump. Gestern hat der oberste Gerichtshof entschieden, dass der Bundesstaat Colorado nicht das Recht hat, Trump vom Stimmzettel zu entfernen. Außerdem will er sich mit der Frage beschäftigen, ob Präsidenten grundsätzlich immun vor Strafverfolgung sind. Natürlich, behauptet Trump, der viermal angeklagt ist.
Wenn ein Präsident nicht völlig immun ist, wird es keinen Präsidenten geben. Denn niemand wird im Amt noch den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die richtig oder falsch sein können.
Wenn sich der Gerichtshof dieser Meinung anschließt, sind alle Verfahren gegen Trump hinfällig. Auf jeden Fall aber werden sie sich verzögern, bis der Gerichtshof entschieden hat. Die Gerichte also werden, Stand jetzt, Trumps Siegeszug nicht beenden. Das könnten im November dann wirklich nur die Wähler.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.